Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ilse Helbig war bereits 80 Jahre alt, als sie ihren ersten Roman Schwalbenschrift veröffentlichte. Und dabei blieb es nicht. Seitdem sind weitere autofiktionale Bücher der österreichischen Autorin erschienen. Und anlässlich ihres 100. Geburtstages am 22. Oktober ein neues Buch unter dem Titel »Wie das Leben so spielt«.
Von einem Leben, das dahingeht und man weiß eigentlich nicht, welchen Sinn das Leben hat und ob es überhaupt einen Sinn hat. Und man ist so eingefangen in diesem Leben, man kann nicht heraus. Und stellt sich aber immer die Frage, warum gerade so und was bedeutet das Ganze? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Die Schriftstellerin Ilse Helbig begegnet dem Leben mit großen Fragen. In ihrem literarischen Schreiben hält sie sich nicht mit Alltäglichem auf, auch wenn sie Alltägliches schildert. Immer, so scheint es, ist sie auf der Suche nach etwas, das sich dem Sagbaren entzieht. Und so bleibt ihr nur, sich dem persönlich Erfahrenen immer wieder zu nähern.
Jeden Nachmittag macht sie lange Spaziergänge. Allein zieht sie querfeldein. Die grünen Nuancen der Wiesen, die Verschleierung des Himmels, die fast unmerkbaren.
Wenn Ilse Helbig in ihrem literarischen Essay »Im Spiegel« das Leben und die Arbeit der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf beschreibt, ist es, als erkenne sie sich darin wieder. Einige Sätze erscheinen wie ein künstlerisches Selbstbekenntnis.
Das alles muss sie sehen, sich merken. Alles, was ihr geschieht, wird sie in irgendeinem Text verwenden. Sich selbst ausbeuten als das einzig unmittelbar zu erfahrende Subjekt. Leben, um zu schreiben.
Erinnerungssplitter. Zu Besuch bei der österreichischen Schriftstellerin Ilse Helbig in Wien. Von Regine Bruckmann.
Ilse Helbigs Werk ist spät entstanden. Sie gilt deshalb auch als Chronistin des Alters. Wie sich die Wahrnehmung verändert, wenn die Augen immer schlechter und die Knochen müde werden, beschreibt sie in einer feinen Mischung aus Beobachtung und Deutung in ihrem Text »Altengerede«, erschienen im Erzählband »Fremde« im Jahr 2010.
Aber sie sieht auch Himmel in zarten Abendfarben, die sie so nie kannte. Und sie sieht fein verwobene Nebelgespinste, wo früher Äste waren. In einer neuen Welt. Sie weiß nicht, ist sie eine Entfremdete oder eine Hineingeborene? Und ihr helles Leben, durchsichtig bis zum Grund. Wasserklar in seiner Alltäglichkeit und durchatmet von einer ruhigen Heiterkeit. Wasserklar. So stört es sie nicht allzu sehr, dass an manchen Tagen die Knochen schmerzen und an anderen das störrische Herz nicht mehr recht will. Dergleichen dringt nicht in die Tiefe.
Hallo, guten Tag, zweiter Stock, Tür 8.
Im Sommer 2023 besuche ich Ilse Helbig in ihrer Wohnung in Wien.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Grüß Sie Gott, Sie sind da. Hallo. Ich frage Sie aber noch, ob Sie einen Kaffee wollen. Jetzt sehen Sie meine Wohnung gleich.
Eine Wohnung in einem modernen Wohnblock. Eingerichtet mit wenigen schönen Möbeln. Ein alter Bauernschrank neben Art-Deco-Lehnstühlen um einen runden Tisch. Vor der großen Fensterfront im Wohnzimmer, durch die der lange Balkon zu sehen ist, stehen ein hohes Bett und ein Sauerstoffapparat und erinnern an das fortgeschrittene Alter der inzwischen fast 100-jährigen Bewohnerin.
Sehen Sie, ich habe eine schöne Aussicht auf den Kahlenberg. Im Winter ist alles frei, weil der Baum dann keine Blätter hat. wenn Winter sich auf ein paar sehr schöne Jugendstilhäuser gegenüber. Aber jetzt macht der Baum alles zu.
Ilse Helbig trägt ein Kleid, das einem Kaftan ähnelt. Ihre Haltung ist aufrecht. Im Gespräch ist sie freundlich und konzentriert. Ihr neues Buch erscheint im Oktober 2023. Ein schmaler Band mit 3 Erzählungen. In der titelgebenden Geschichte »Wie das Leben so spielt« verlagert sich der erzählerische Schwerpunkt im Laufe der Handlung von einer Person auf eine andere. Am Ende kommt es zu einer Gewalttat. Die Erlebnisse der verschiedenen miteinander verstrickten Menschen in der niederösterreichischen Provinz beschreibt die Autorin ganz unsentimental, mit kühlem Blick. Ilse Helbig lag mit einem Oberschenkelhalsbruch im Krankenhaus, als ihr die einzelnen Szenen zu der Geschichte in den Sinn kamen.
Und dann bin ich einfach in der Nacht wach gelegen und habe mir zu diesen einzelnen Szenen, die sehr lebhaft waren, und wo ich gar nicht gewusst habe, wo sie hingehören, habe ich mir ganze Geschichten ausgedacht. Und dann bin ich aus dem Spital gekommen, nicht geheilt, aber halt doch viel besser. Und dann bin ich draufgekommen, dass alle diese einzelnen Geschichten zusammengehören. Und das war so wie wenn man einen Zopf flicht.
Wie das Leben so spielt, wird vielleicht ihr letztes Buch bleiben. Die Texte, die sie schreibt, werden kürzer. Sie muss sie aufgrund ihrer nachlassenden Sehkraft im Kopf formulieren und anschließend diktieren. Aber ihre Kreativität durchdringt weiter ihre Tage und Nächte. In Wien, der Stadt, in der Ilse Helbig 1923 geboren wurde, klappern immerzu Fiaker, in denen heutzutage Touristen aus aller Welt herumkutschiert werden, durch die Straßen. Auch das Läuten der Glocken von den vielen Kirchen gehört zur Soundkulisse von Wien. In der Innenstadt drängen sich die Menschen vor den teuren Modegeschäften der internationalen Designer. Das erste Buch, das Ilse Helbig im Alter von 80 Jahren veröffentlicht, hat den Titel Schwalbenschrift und ist eine literarische Autobiografie. In Helbigs Erinnerungen wird ein Wien lebendig, das es so heute nicht mehr gibt.
Das Revier der Mutter waren die Gassen um Graben, Kärntnerstraße und Kohlmarkt mit ihren kleinen Geschäften, wo Handwerkerfamilien generationenlang Schuhe, Hüte, Handschuhe, Miederwaren, Konfekt und Seifen erzeugt hatten. Gegenüber dem Riesentor des Stephansdoms gab es den Konditor Scheidel. Über eine steile, schmale Treppe stiegen sie hinunter in seinen winzigen Verkaufsraum, der, so schien es dem Kind, neblig war von Schwaden aus Schokolade, Vanille und Himbeerduft, die aus dem Backraum drangen.
Die ehemalige Buchhändlerin Rotraud Schöberl, Helbig-Fan seit dem ersten Buch, bestellt mich für ein Treffen zum Meidlinger Markt, der in einem weniger prominenten Viertel von Wien liegt. Wir sitzen zwischen Gemüseständen mit Aprikosen und Tomaten vor einem Café bei einer Wiener Melange. Rotraud Schöberl schreibt Kriminalgeschichten und gibt wöchentlich Buchtipps im österreichischen Frühstücksfernsehen, die sie auch in ihrem Blog veröffentlicht. Schöberl hat die langen, grauen Haare hochgesteckt. Sie spricht lebhaft mit energischem Blick. Die späte Debütantin Helbig bezeichnet sie als ein Vorbild.
Durch sie habe ich eigentlich begonnen, eine Liste für mich anzulegen mit den Role Models, weil mir das schon dermaßen fasziniert hat, dass man mit 80 sein Debüt gibt, ja, sein schriftstellerisches Debüt. Genau so sollte es sein. Und ihr Interesse an den Dingen und ihr Diskurs mit Leuten, die sich mit Philosophie beschäftigen oder mit Dingen, die sie jetzt gerade beschäftigt, das ist einfach absolut faszinierend. Und du siehst, es gibt keine Altersschranke. Es liegt an der Gymnastik, die du mit deinem Hirn machst, ja, wie lebendig du bleibst.
Menschen, die Helbigs Bücher gelesen hatten und in ihre Buchhandlung kamen, seien darüber oft auch mit ihr ins Gespräch gekommen.
Ich habe vor Jahren mal darüber nachgedacht, was das ist, warum ausgerechnet mit den Leuten, die so wie ich, Ilse Helbig lieben, warum da so ein ganz anderer Ton im Gespräch ist. Ja? Und warum da nach dem dritten Gespräch oder dem zweiten Buch von Ilse Helbig eine Vertrautheit ist, die mir durch das jetzt nicht erklärbar ist. Und das muss was mit ihrem Text zu tun haben, mit der Wirkung ihres Textes. Weil sie nicht wertet, nicht erklärt, dir keine Bedienungsanleitung mitgibt. Ich glaube, dass genau deshalb das so viele Dinge in der Leserin, im Leser auslösen kann. Du musst natürlich auch offen sein.
Ilse Helbig wächst in einem großbürgerlichen Haushalt auf. Ihr Vater ist der Inhaber einer gut gehenden Baufirma, die ihr Großvater, der einst arm aus dem Böhmerwald nach Wien gekommen war, gegründet hatte. Sie spielt wilde Spiele mit ihrem Bruder und Cousin auf dem Gelände der Firma, dem sogenannten Holzplatz. Die Eltern sind streng. Gebote und Verbote bestimmen ihre Kindheit. In ihrem Buch Schwalbenschrift erzählt Helbig, wie das Kind früh gelernt habe, seine Gefühle für sich zu behalten.
Wenn sie die Augen aufbringt, ist manchmal der alte Doktor da. Und auf einmal steht ein Fremder in weißem Mantel an ihrem Bett. Mit ihr, dem Kind, spricht er kein Wort. Streng redet er auf die Mutter ein, weit über ihr gehen in der Luft die Worte hin und her. Dann tragen sie sie ins Bad. Dort haben sie zwei Wannen gerichtet. Aus der einen steigt Dampf. Sie tauchen sie in die Wannen, in so heißes Wasser, dass ihr ist, sie müsste jetzt sterben, wie die böse Stiefmutter in den glühenden Schuhen. Dann in die andere Wanne, ins eiskalte Wasser. Die beiden reden auf sie ein, sagen ihr, dass sie schreien muss. Schreien, schreien, das macht die Lunge frei. Aber sie schreit nicht. Sie bleibt stumm, beißt die Laute, die herausbrechen wollen, zurück.
Ilse Helbig erlebt ein Jahrhundert voller Umbrüche. Als Halbwüchsige singt sie die Nazi-Lieder zunächst naiv, begeistert mit. Später wendet sie sich von der nationalsozialistischen Euphorie ab und trifft Gleichgesinnte in einem katholischen Dissidentenkreis. Sie wandern gemeinsam und veranstalten heimlich Gesprächsabende mit Referenten aus dem Widerstand. In der Schwalbenschrift beschreibt sie den Einmarsch der Russen in Wien und die sexuellen Übergriffe der Soldaten. Und hier, in dieser Situation, kann die junge Frau die Schreie nicht mehr zurückhalten.
Warum ist sie jetzt halbnackt? Der neben ihr, auf ihr, flüstert ihr Worte zu, die sie nicht versteht. Er versucht, in sie einzudringen. Sie liegt starr. Der Zornige steht neben ihrem Bett und sieht finster zu, als ginge es um eine Urteilsvollstreckung. Heiser sagt er etwas zum Ersten, der von ihr ablässt. Der Zweite, der Betrunkene, stürzt sich auf sie. Sie spürt nichts. Sie ist nicht da. Später ist sie weiß nicht wie, im Luftschutzkeller, der voll ist von Menschen, die hier Zuflucht gesucht haben. Sie liegt am Betonboden und der alte Arzt, der in der Nachbargasse wohnt, macht sich an ihrem Körper zu schaffen. Sie hört noch, wie er ihr sagt, er verspreche ihr, dass sie davon kein Kind haben werde. Dann hört sie sich schreien. Sie schreit und kann nicht aufhören zu schreien.
Es kann einen beim Lesen manchmal verwundern, dass Ilse Helbig ihre persönlichen Erlebnisse als Jugendliche in der NS-Zeit nicht stärker in einen historischen und politischen Zusammenhang gestellt hat. Aber sie bleibt konsequent bei ihrer eigenen Erfahrung. Nur davon, so sagt sie, könne sie wahrhaftig berichten. Im Foyer eines Wiener Hotels treffe ich Rainer Götz, einen zugewandten, freundlichen Mann. Götz hat als Lektor seit 2009 alle Bücher von Ilse Helbig für den Droschel Verlag betreut.
Eines Tages gab es einen Anruf bei mir im Verlag und da war eine nette ältere Dame dran und die sagte, ich rufe nur an, weil ich habe Ihnen ein Manuskript zugeschickt und ich wollte wissen, wie es aussieht damit. Und ich habe gesagt, aha, das liegt wahrscheinlich im Stapel, wann haben Sie es denn geschickt? Und sie sagt, vorgestern. Und ich habe gesagt, na, das dauert 2 bis 3 Monate erfahrungsgemäß, bis es im Stapel nach oben rückt. Dann gab es eine längere Pause und dann sagte sie am anderen Ende, so man konnte sehen, wie sie schmunzelt, kokett, und sagte, hilft's, wenn ich Ihnen sage, dass ich schon 86 bin?
Ihr Debüt, den autobiografischen Roman Schwalbenschrift, sowie den Erzählband Iststand, hatte die Autorin zu diesem Zeitpunkt bereits in einem anderen Verlag veröffentlicht. Das Manuskript, das sie dem Droschel Verlag anbot, handelt von einer älteren Frau, die ein heruntergekommenes Haus mit Garten in der Provinz erwirbt. Titel: Das Haus. Für einen Verlag ist es durchaus ein Wagnis, eine so alte Autorin ins Programm zu nehmen. Wird man ihren Namen aufbauen können? Wird es weitere Veröffentlichungen geben? Aber Lektor Rainer Götz ist schnell gewonnen und überzeugt auch seine Verlegerin.
Eine alte Frau beschließt, ihr Leben zu ändern und das wird manifest in dem Vorgang, ein altes Haus zu erwerben und herzurichten. Das ist aber gleichzeitig eine wunderbare Metapher, auch sich ein neues Zuhause zu schaffen und eine neue Hülle zu schaffen und so weiter. Da ist die konkrete Erzählung und die symbolische, metaphorische Bedeutung so eins geworden. Und was wir im Lauf der Zeit gemerkt haben, ist die unglaubliche Qualität der Sätze. Die Art, wie zielgerichtet und unaufwendig Ilse Helbig erzählen kann.
Auch in dem Buch Das Haus verarbeitet Ilse Helbig persönliche Erfahrungen. Sie hatte Germanistik studiert und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht, aber diesen Beruf nach der Heirat aufgegeben. Die Zeit als Ehefrau und Mutter von 5 Kindern kommt in ihrem Werk wenig vor. Als die jüngste Tochter 16 Jahre alt ist, trennt sie sich nach 30 Jahren Ehe von ihrem Mann und löst sich von der Familie.
Jemand, der die nackte Haut an ein fremdes Ufer gerettet hat. Eine Bleibe, das ist ein Bett, um zu schlafen. Tisch und Sessel, um zu essen. Zu rasten, wenn es nicht mehr weitergeht. Eine Bleibe ist ein Herd, und ein Kühlschrank und natürlich ein Waschraum. Eine Wohnungstür, die man zusperrt hinter sich. So ist das, wenn einer aus den Zusammenhängen herausgefallen ist oder herausgegangen. Das macht im Tagesablauf keinen Unterschied.
Ilse Helbig kauft und renoviert im Alter von 60 Jahren eine ehemalige Poststation in Schönberg am Kamp. Es gibt zahlreiche Schwierigkeiten, Rückschläge und Zweifel. Wird es ihr als alleinstehender älterer Frau gelingen, diesem Haus sein Gesicht, wie sie es in dem Buch nennt, sein Wesen zurückzugeben? Wird das Erbe der Eltern für die Baukosten reichen? Sie geht das Wagnis ein und findet hier in diesem alten Haus mit dem großen Garten als Autorin zu sich. Bereits in ihrer Zeit mit der Familie hatte sie Essays im Feuilleton der Tageszeitung Die Presse veröffentlicht und an einer Fernsehsendung über den Philosophen Ludwig Wittgenstein mitgearbeitet. Nun arbeitet sie für den österreichischen Rundfunk und schreibt gleichzeitig persönliche Erfahrungen auf.
Die Veranda ist alles. Arbeitsraum, Esszimmer, Freizeitort. Oft steht ihre alte Schreibmaschine auf dem Tisch. Die frisch beschriebenen, noch nicht eingeordneten Blätter liegen auf Tisch und Fußboden ausgebreitet. Und wenn sie sich zum Mittagessen richtet, muss sie sich erst für Teller und Besteck einen Freiraum schaufeln. Jedoch an jedem frühen Abend macht sie Ordnung und räumt die Schreibmaschine wieder in ihre Ecke. Denn angesichts der fordernden, aufgeschlagenen Textanfänge wäre die Abendruhe gestört.
Friederike Gößweiner ist eine österreichische Autorin, die bei unserem Treffen erzählt, dass auch sie eine kleine Arbeitswohnung habe, die nur dem Schreiben gewidmet sei. Vielleicht geht es doch immer noch und immer wieder darum, dass Frauen einen geschützten Raum brauchen. So wie es Virginia Woolf in ihrem Essay »Ein Zimmer für sich allein« beschrieb.
Im ersten Moment würde man sagen, ah, ist ja bestürzend, die Frau hat erst so spät begonnen zu publizieren, die hat sich sicher einfach zurückhalten lassen vom Mann. Also die musste sich selber erst das Sprechen erlauben. Also sie musste sich selber erst emanzipieren und dann konnte sie das machen. Das ist so der erste Gedanke, den ich auf jeden Fall hatte.
Aber Gößweiner, die für ihren Debütroman »Traurige Freiheit« 2016 mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet wurde und mit ihren 43 Jahren eine Enkelin von Ilse Helbig sein könnte, denkt als Literarin auch noch in eine andere Richtung als in die feministische.
Man kann ja auch sagen, sie hat sich einfach selber nicht so wichtig genommen, dass sie das vehementer versucht hätte durchzuboxen in früheren Jahren. Da ist auch was dran, glaube ich. Aber davon lebt jetzt auch die Prosa. Also das, was sie in vielen Jahren des Schweigens, des Nicht-Publizierens aufgesammelt hat, aufgesogen hat, irgendwie an Erfahrung, davon lebt jetzt die Prosa. Man muss auch schweigen können als Autorin.
Friederike Gößweiner ist eine schlanke Frau mit dunklen Haaren, die ihre Worte langsam und mit Bedacht wählt. Ilse Helbig sei für sie eine literarische Vorgängerin, an deren Werken sie sich als jüngere Autorin orientieren könne.
Sie ist eine Suchende, das beschreibt sie ja selber auch immer wieder in ihren Texten, eine Wartende und eine Suchende, das klingt auf den ersten Blick wahrscheinlich paradox. Und auf solche paradoxen Verfügungen wird man, glaube ich, in Ilse Helbigs Werk sehr oft stoßen. Und das ist für mich etwas, was in die Zukunft weist, was ich selber auch versuche, ein Denkendes sowohl als auch.
Und in ihrer professionellen Grundhaltung, so Gößweiner, sei ihr die fast 100-Jährige einen Schritt voraus.
Ich finde ihre Texte in gewisser Weise wirklich sehr mutig, also mutig durch die Reduktion. Sie wollen sich nicht rechtfertigen. Ich leide noch so ein bisschen unter diesem Rechtfertigungszwang. Also ist es schon relevant genug, was ich der Welt hier sagen möchte? Also warum soll das der andere lesen? Das hat Ilse Helbig nicht.
Das Haus liegt da in seiner ruhigen Heiterkeit. Und jetzt ist ihr so, als hätte sie es noch nie gesehen, als ein schönes Fremdes. Auch als wäre sie nie darin zu Hause gewesen, als warteten dort auf sie nicht Tisch und Bett und ruhiger Schlaf. Sie sieht das fremde, lächelnde Haus und lächelt auch. Und wie wenig sie weiß.
Ilse Helbigs Schriften werden oft als abgeklärt, heiter und altersweise wahrgenommen. Aber es finden sich darin auch Ängste, Abgründe oder Albträume. Eine Frau rennt, von Verfolgern gejagt, schier endlose Treppen hinauf und springt aus dem Fenster. Bäume stehen nach einem Unwetter schwarz und entblättert am Seeufer. Der Blick einer Schlange, die sich mit anderen in einem schleimigen Durcheinander in einer Kiste windet, könnte töten. In der Geschichte »Kopf über, Kopf unter« steht die Wahrnehmung der Protagonistin während einer Bergwanderung plötzlich auf dem Kopf.
Sie hatte vor sich hingeschaut, ohne zu sehen. Da drehte sich plötzlich die Welt vor ihren Augen. Die Fichten drüben standen kopfüber auf ihren Wipfeln und streckten die Wurzeln zum Himmel. Der Bach floss schwefelgelb und nicht mehr zu ihren Füßen. Es war eine Schwärze, in der sie doch alles sah. Es war ein Dröhnen in der gläsernen Luft, die kaum zu atmen war. Und sie war allein. Ganz allein in einem All, das vor ihren Augen ausfloss in immer dunklere Dunkelheit. Dann war es auf einmal vorbei. Die Fichten standen wie immer. Das Rauschen des Baches war ein Lied, das sie hätte mitsingen können.
Ein beunruhigendes Erlebnis, das nicht weiter erklärt wird. Oder die Erzählung Mexiko. Hier ist das Gefühl der Trauer unausgesprochen und fest im Text eingeschlossen. Lektor Rainer Götz zeigt sich von der sachlichen Darstellung beeindruckt.
Da fährt die Ich-Erzählerin nach Mexiko, weil ihre Tochter im Sterben liegt. Das ist eine autobiografische Geschichte. Und die Art, wie sie diesen Besuch in Mexiko bei den letzten Tagen ihrer Tochter, ihrer längst erwachsenen Tochter, erzählt. Und es gibt auch einen kleinen Enkel dort, ein Kleinkind. Wie sie den erzählt, das ist ungeheuer. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt nicht viele Autoren, die in der Lage sind, über so etwas Schreckliches wie den Tod des eigenen Kindes zu berichten und zu erzählen.
Die Nachtfahrt über finstere mexikanische Landstraßen. Ihr Jüngster chauffierte sie, verbissen über das Lenkrad des klappernden Leihwagens gebeugt, ohne zu reden, ins Unbekannte. Lange Fahrt. Als sie endlich im Dunkeln vor einer schwarzen Hausmauer standen, hinter der ihre Tochter hoffentlich noch atmete, als sie sich die Terrassenstufen hochgetastet hatte und die Haustür öffnete, dahinter war plötzlich grelles, blendendes Licht, kam ihr die Tochter entgegengewankt. Die Tochter schaute zur offenen Tür hin. Sie sah sie oder sah sie nicht. Die beiden Söhne nickten ihr zu. Sie waren beschäftigt mit ihrer Last, die leicht sein mochte, aber zugleich widerständig mit diesen hilflos strampelnden Beinen. Sie schoben die Schwester weiter. Rascheln, poltern. Sie selbst stand immer noch in der offenen Haustür, war noch immer gelähmt vom hellen Licht, von der plötzlichen Ankunft.
Ilse Helbig ist ungerührt bei dieser Erzählung. Sie selber ist vielleicht ungerührt, aber bei der Leserin und beim Leser kommt durchaus Rührung auf. Und das ist ja das Ziel der Literatur auch. Es soll ja beim Leser, bei der Leserin etwas bewirken und nicht beim Schreiben.
Die späte Autorin Ilse Helbig verarbeitet in fast allen ihren Texten autobiografische Erfahrungen. Es ist schwer zu sagen, in welchem Genre sie sich damit bewegt. Der zeitgenössische Begriff der Autofiktion liegt nahe, passe aber, so findet Rainer Götz, trotzdem nicht.
Ich glaube, Autofiktion beschreibt den Vorgang, wie man textuell ein Ich überhaupt erst erzeugt. Und wenn man Annie Ernaux liest in ihrem Gesamtwerk, sind diese Texte dazu da, aus verschiedenen historischen Episoden, aus Erinnerungen, ein Ich zu formen, zu fragen, wie entstand dieses Ich und was für ein Ich ist da überhaupt geworden. Und das ist genau die Frage, die Ilse Helbig gar nicht interessiert. Die ist nicht am Ich interessiert. Die blickt durch die diversen Ichs ihrer Erzählungen hindurch auf Erfahrungen, die gemacht werden, auf die Möglichkeit auch etwas von der Welt dahinter zu erfahren, was über die Person hinausgeht.
Seit knapp 15 Jahren betreut der Lektor die Autorin. Von Jahr zu Jahr wird es ungewisser, ob sie ihrem Werk noch ein weiteres Buch hinzufügen wird. Was glaubt Rainer Götz? Sind noch weitere Texte von Ilse Helbig zu erwarten?
Eigentlich ja. Als sie das erste Buch uns geschickt hat, das erste Manuskript, hat sie es schon angepriesen mit dem Hinweis darauf, dass das sicher ihr einziges sein wird und ihr letztes, denn sie ist ja schon 86. Und das ging bei jedem Buch bisher so weiter, dass sie gemeint hat, das ist ja aber jetzt das Letzte und jetzt mache ich noch meine gesammelten Gedichte und dann ist aus. Obwohl ich andererseits auch sehe, dass die Texte wirklich knapper werden. Aber es kommen Texte, das vor allem. Und sie berichten aus dieser Welt, über die wir wenig wissen, die Welt der Hundertjährigen.
Es gibt freilich auch Tage, da versagt das rechte Knie. Das Bein knickt bei jedem Auftreten ein. Der Stiegenaufgang ist nur mit akrobatischen Tricks zu schaffen. Ist das der Anfang? Fragt sie sich. Sie weiß, wenn sie nicht mehr gehen kann, wird sie wegziehen müssen aus diesem Haus mit seinen vielen Stufen. Dann freut sie sich und weiß, dass es eine Freude auf Zeit ist, wie alles jetzt. Vielleicht ist gerade darum Gegenwart auf Gegenwart, eine Abfolge von kleinen Ewigkeiten. Jetzt und jetzt und jetzt.
Zurück bei Ilse Helbig in ihrer Wiener Wohnung. Am nächsten Tag wird sie, wie sie es noch immer regelmäßig tut, in ihr Haus im Kamptal fahren. Sie hat sich als Frau und Schriftstellerin geschützte Bereiche in ihrem Leben geschaffen, Ressourcen, aus denen sie schöpft. Zum Beispiel die Veranda als Platz zum Schreiben in ihrem eigenen Haus. Das konnte sie sich durch eine Entscheidung ermöglichen, die sie traf, als die väterliche Firma in finanzielle Schwierigkeiten geriet. Ohne Zustimmung des Vaters verkaufte sie ihren Anteil und sicherte so ihr materielles Erbe und ihr Auskommen im Alter. Auch das Schreiben selbst war für sie immer solch ein geschützter Raum, in dem sie das Erlebte formen konnte.
Das Schreiben war eine sichere Welt und eine sehr sachliche. Ja. Es ist eben das Schreiben und nicht mehr ich, die Ilse Helbig. Das Schreiben ist eine Tätigkeit, die mich voll in Anspruch nahm. Vielleicht auch eine Welt, in der ich sicher vor mir selber bin. Das klingt jetzt sehr dumm, aber so war's.
Immer wenn ich über das Gehen oder über das Träumen oder das Suchen und Finden schreibe, bin ich zu Hause in einer Zone durchsichtiger Klarheit. Eine Stunde selbstverständliches Tätigsein, ohne Beschränkung, ohne Angst, bei mir zu Hause.
Wenn sie, wie so oft, über ihr eigenes Leben geschrieben hat, war es ihr immer wichtig, Distanz zu schaffen. Auch deshalb hat sie in fast allen ihren Texten als Erzählperspektive die dritte Person gewählt.
Ich könnte fremden Leuten, und das sind ja die Leser für mich, nie meine eine persönliche Geschichte in der Ich-Form erzählen. Die Ich-Form hebe ich mir auf für meinen Intimkreis sozusagen, den ich im Leben habe.
Ilse Helbigs Prosa wirkt nie sentimental verklärt. Ihre Schilderungen führen in den Augenblick hinein, auch wenn dieser längst vergangen ist. Sie erzählt, dass die Erinnerungen an ihre Kindheit manchmal so lebendig seien, dass sie sie körperlich spüre.
Ich bin zum Beispiel 5 Jahre, habe meinen ersten Trittroller und ich spüre genau, wie ich mit dem linken Fuß auf dem Brett stehe und mit dem rechten mich abstoße. Und dazu fällt mir ein, welches Kleid ich damals angehabt habe und wie dieses kurze Kleid ein bisschen flattert im Fahrtwind. Also ich bin dann ganz in dieser Situation, ohne aber drin gefangen zu sein. Ich lebe dann sozusagen zweistimmig, in der Gegenwart und in der Vergangenheit.
Erinnerungssplitter. Die Ereignisse von damals tauchen auf und sind jetzt von einer neuen Kompaktheit, die weit über das alte, unmittelbar Erlebte hinausgeht. Das vormals Stumme spricht jetzt in seiner eigenen Sprache, die ich in die meine zu übersetzen versuche.
Die Gesprächszeit ist begrenzt. Das hohe Alter fordert sein Tribut. Ilse Helbig muss mit ihren Kräften haushalten. Aber das Alter ist auch gelebte Erfahrung und Gegenstand literarischer Reflexion. Ihre Neugier bleibt wach auf alles, was geschieht.
Ich finde, manche Leute bleiben einfach stehen dort, wo sie zuletzt waren. Also ich werte es nicht. Aber ich finde, es ist eigentlich schade, wenn man das Alter nicht als eine spannende Zeit erlebt. Mit einem noch spannenderen Ausgang, weil man weiß ja nicht, wie das Sterben sich wirklich anfühlen wird.
Als Mensch und als Autorin denkt sie schon lange über das Ende des Lebens nach. In der Erzählung Iststand formulierte sie einmal, die Protagonistin erwarte den Tod, wie früher die Geburt ihrer Kinder. Jetzt berichtet sie von einer Begegnung mit einem Seelsorger bei einer Krisenberatungsstelle.
Und der ist mir sehr religiös vorgekommen. Dann habe ich ihn gefragt, was heißt für Sie sterben? Darauf hat er gesagt, ich freue mich so unglaublich, dass ich im Himmel alle meine Lieben lebendig und im Körper wiederfinden werde. Und dann habe ich mich ein bisschen gewundert, aber habe das auch sehr schön gefunden, weil er freut sich auf das Sterben, weil er dann alle seine Lieben wiedersehen wird. Diese Hoffnung ist mir halt nicht beschieden in diesem Ausmaß. Ich kann nur sagen, ich gehe einer leeren Zukunft, die doch keine Gestalt zeigt, entgegen. Mit Vertrauen.
Vielleicht tritt Ilse Helbig vorher noch mal als Zeugin ihres Lebens auf, fügt weitere Erinnerungs- und Erfahrungssplitter zu einem schmalen Buch. Eine Antwort auf die Sinnfrage hat Ilse Helbig nicht. Sie schaut lieber, wie hier in ihrem ersten Buch Schwalbenschrift, in den Himmel.
Abends sind die Schwalbenlinien in immer neuen Ordnungen unlesbar in den Himmel geschrieben. Ihre Rufe, die vom Himmel fallen. Die Vogelschatten gleiten übers Gras. Dann, von einem Tag auf den anderen, ist der Himmel leer. Nackte Edelsteinbläue.
Erinnerungssplitter. Regine Bruckmann hat die österreichische Schriftstellerin Ilse Helbig anlässlich ihres 100. Geburtstages besucht. Es sprachen Maria Hartmann und Frauke Puhlmann. Regie Roman Ruthardt, Ton Jan Fraune. Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.